Diese Wunderkerzen, die sie hier vorne so jetzt abgebrannt in der Schale stecken, haben mich erinnert an etwas, was wir in Israel dauernd gesehen haben. Auf vielen Häusern war auf der obersten Geschossdecke drauf noch so Stahlstreben, die rausragten. Und man dachte immer, warum bauen sie das Haus nicht zu Ende? Und dann haben sie uns erklärt, Leute, die sagten, ja, das ist schon für die nächste Generation. Also der jüngste Sohn, der soll da mal einziehen. Und wenn der eine Familie gründet, dann setzen wir obendrauf ein weiteres Stockwerk. Das ist schon alles vorbereitet. Und deswegen stachen da eben so diese Stahlstreben schon raus. Das andere, was ich bei Wunderkerzen ja denke, ist, die sind so hart, so grau, so dunkel, so leblos, kann man sich gar nicht vorstellen, dass da wirklich Licht drin sein soll, ein Wunder drin stecken kann. Und dann ist es ja auch noch so, das dauert so schrecklich, schrecklich lange, wenn man es in die Flamme hält, bis dann endlich mal der Funke überspringt und es etwas passiert. Also es endlich hell wird. So unendlich lange Zeit. Und dann denkt man, kaum, dass es da ist, ist es schon wieder weg. Das beides habe ich gedacht bei Zacharias und Elisabeth. Die beiden hatten ihr Häuschen auf dem Lande. Alles war perfekt. Zacharias hatte einen super Job. Die beiden kamen aus sehr angesehenen Familien. Ja, mehr noch, der Lukas beginnt sein ganzes Evangelium ja mit diesen beiden Leuten. Und es heißt dann bei Lukas gleich am Anfang, Zacharias und seine Frau führten ein gottesfürchtiges Leben und befolgten alle Gebote und Vorschriften des Herrn. Also was kann es Besseres geben, als von Anfang an sozusagen dargestellt zu bekommen, so wie ihr lebt, ist es genial. So wie ihr lebt, gefällt ihr Gott. Das hieß ja nicht, dass die beiden ohne Fehler waren, aber sie wussten, wir leben in einer Beziehung mit unserem himmlischen Vater und wenn etwas falsch läuft, dann müssen wir irgendwie auch sehen, dass wir das wieder in die Bahn kriegen. Und das haben sie getan. Die beiden waren ganz nahe dran an Gott. Sie hatten also gute geistliche Wurzeln, sie hatten die besten Erziehungen genossen aus ihren guten Familien, führten ein Leben, was Gott gefiel. Man könnte eigentlich sagen, was will man mehr? Wie perfekt soll Leben denn noch sein? Hohes Ansehen, wie gesagt, unkündbaren Job, Haus mit Garten. Aber in diesem Garten, da spielten eben nur die Nachbarskinder. Lukas schreibt, sie hatten keine Kinder, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und jetzt waren sie beide schon sehr alt. Wenn heute ein Paar keine Kinder hat, ist es ganz häufig so, weil sie das nicht wollen. Damals war es aber ein ganz schlimmer Zustand. In der damaligen Kultur galt eben Segen ganz viel, wenn er von Generation zu Generation weitergegeben wird. Wenn eben deutlich wird, da hat Gott eine Familie gesegnet mit Nachkommen. Der Segen liegt an der Generationenfolge. Überhaupt nicht die ganze Versorgung ja an der Generationsfolge. Und wie sehr müssen Zacharias und Elisabeth darunter gelitten haben, dass sozusagen die Stäbe in den Himmel ragten und anklagten und sagten, ihr werdet nie ein oberes Stockwerk bauen. Ihr werdet das nie hinkriegen, dass jemand über euch sorgt, wohnt und euch versorgt. Ihr werdet alt werden. Und die beiden merkten, ja, wir sind schon alt. All unsere Hoffnungen, all unsere geheimen Wünsche sind so brennend und nichts ist da, das es erfüllt. Also wenn es damals schon Stahl gegeben hätte, dann wären diese Stäbe eben so rostig, so so ausgefranst wie eben so eine ausgebrannte Wunderkerze. Kein Leben und auch überhaupt gar keine Hoffnung mehr darauf, dass da überhaupt jemals nochmal Leben kommen könnte. Und ich stelle mir vor, die beiden waren einfach müde geworden. Müde und ausgebrannt wie so eine Wunderkerze. Welche geheimen Nöte kennen wir? Wo sind wir ausgebrannt? Was treibt dich um? Also vielleicht mal eine Nacht ruhig schlafen können und nicht sich umwälzen vor all den Anforderungen, die morgen wieder im Job warten. Oder vielleicht eben einfach mal in Ruhe mit den Kindern reden können, aufarbeiten, was auch an Fehlern da war und miteinander das besprechen, auszubreiten und um Vergebung zu bitten. Oder diese große Sorge, ich kann nicht immer so fröhlich sein. Alle anderen, die tickern dauernd Emojis mit Smileys und nehmen sich in den Arm und ich kann das einfach gar nicht. Oder ich wünsche mir doch so sehr, dass da ein Mensch, ein einzelner Mensch wäre, der mich liebt, so wie ich bin und der das in Ordnung findet, wie ich bin. Aber ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass da ein Mensch ist, der mich liebt und den ich lieben kann. Kennst du diese Fragen, dieses Ausgebranntsein? Und wer als glaubender Mensch diese Fragen kennt, der betet ja wieder und wieder und faltet die Hände und geht auf die Knie und sagt, Gott, hilf mir doch endlich, damit klarzukommen. Hol mich da raus, gib mir endlich mal ein neues Feuer, denn ich bin so leer und ausgebrannt, so müde und matt. Und wenn wir keine Antwort erhalten, so wie der Zacharias ja lange, lange Zeit keine Antwort erhalten hat, was passiert dann? Dann kann der Glaube ja ernsthaft in Gefahr gehen. Irgendwann legt sich so diese Enttäuschung über all die unerfüllten Gebete wie so eine schwere Decke über einen. So wie eben dieser Rauch gerade eben hier uns allen die Luft genommen hat. So legt sich dieser unerfüllte Wunsch, diese Geheimnöte einfach auf uns. Und dann ist es eben so, dass man vielleicht anderen noch erklären kann, dass Gott das Licht ist und dass Gott Gebet erhört, aber man selber glaubt da vielleicht gar nicht mehr dran. Dann ist man vielleicht äußerlich immer noch gehorsam, aber innerlich irgendwie angespannt und ärgerlich. Und dann ist es schwer, mit so einer Gefühlslage auf Menschen zuzugehen und es ist noch schwerer, mit diesen Gefühlen dann auf Gott zuzugehen und zu sagen, Gott, du siehst doch meine Not, ich halte sie dir hin, du siehst meine Dunkelheit. Und dann kann ein unerhörtes Gebet den Wunsch, mit Gott zusammen zu sein, richtig blockieren. Und ich stelle mir vor, vielleicht ist gerade deswegen auch in der Situation der Engel zu dem Zacharias gekommen, in dem Moment, weil der Zacharias so dicht war, der konnte gar nicht mehr. Und dann brauchte er wirklich ein starkes Zeichen von Gott, damit sich so das lösen kann in seinem Herzen. Henry Nguyen, ein verstorbener Priester, der schreibt über solche ungelösten Erfahrungen: Solange wir verbittert bleiben und Groll hegen wegen Dingen, von denen wir wünschten, sie wären nicht passiert, wegen Beziehungen, von denen wir wünschten, sie wären anders ausgegangen, und wegen Fehlern, von denen wir wünschten, wir hätten sie nicht gemacht, so lange liegt ein Teil unseres Inneren brach, unfähig, Frucht zu bringen in dem neuen Leben, das vor uns liegt. Wir enthalten dadurch Gott einen Teil von uns vor. Vielleicht war das eben genau das Problem des Zacharias gegen Gott, dass er ihm entfremdet war und er dachte, nee, von Gott wird sowieso nichts mehr kommen. Und dann kommt von Gott etwas. Und zwar was Gewaltiges. Gott schickt seinen Engelsfürsten, den Gabriel, einen Engel, der so eine Autorität hat, dass er für Gott selbst sprechen kann und darf. Und dieser Engel, der sagt dann, fürchte dich nicht, deine Gebete wurden erhört. Also ich glaube, es gibt keinen besseren Satz, den ein Mensch hören kann. Fürchte dich nicht, deine Gebete wurden erhört. Die beste himmlische Nachricht, die es geben kann, glaube ich, für einen Menschen. Und denn so konkret, dass der Engel dir sagt, deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein bei seiner Geburt und viele Menschen werden sich mit dir freuen, denn er wird in den Augen des Herrn groß sein. Also mit anderen Worten, Zacharias, dein Leben wird in jeder Hinsicht fruchtbar werden. Und was sagt Zacharias? Ich bin alt. Resignation pur. Es kommt mir so vor, als würde er den Engel, also Gott selbst, gleich unterbrechen und sagen, lass mal stecken. Ich bin alt. Und vielleicht mit diesem bitteren Beigeschmack dabei auch, mein Leben soll noch mal blühen, da soll was Neues wachsen. Gott, du hattest deine Chance, als ich noch jung war. Damals, als wir dich um mein Kind gebeten haben, da hätten wir dich gebraucht. Jetzt bin ich alt. Und was sagt der Engel? Der Engel sagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden. Aber weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen, sollst du stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem all das zutrifft. Wie genial ist es, dass Gott dann seine Zusage nicht zurücknimmt. Nicht sagt, oh, pff, dann gehe ich woanders hin, sondern er tritt ihm entgegen. Sehr deutlich und klar. Und ich habe mich gefragt, wie gehe ich eigentlich mit solchen Situationen um? Wie reden wir über uns und unsere Situation? Also ist uns bewusst, was wir machen mit unseren Worten? Ob mit dem, was wir sagen und reden und beten, ob wir damit sozusagen unser Vertrauen auf Gott aufbauen und stärken oder ob wir das kaputt reden? Wir wissen doch, was man mit Worten anrichten kann. Bei Menschen erleben wir das so häufig. Aber bei Gott kann es doch ähnlich sein. Wir wissen, welche Macht Worte haben. Auch das, was wir über uns selbst sagen, hat doch eine Macht, einen Einfluss auf uns selbst. Mit dem, was wir sagen, legen wir ja auch fest, manches Mal ja auch uns selbst fest. Und zwar oft dann ja auch auf Negatives. Wenn wir bestimmte Ich-bin-Defizit-Sätze nur lange genug aufsagen, dann glauben wir sie schließlich auch irgendwann. Ich bin zu alt, sagt der Zacharias. Ich bin zu alt. Und ich kenne diese Sätze auch von mir. Dass ich weiß, ich sage das, ich kann das nicht. Oder dass ich mich frage, warum schaffe ich das nicht? Das sind Sätze, die kenne ich seit langem aus meinem Leben, ich kann das nicht oder warum, warum nur? Und manchmal lebe ich ganz gut mit diesen Sätzen und manchmal merke ich, die kommen hoch und treiben mich um. Und dann frage ich mich, steht dann Gott vor uns, steht Gott vor mir und sagt, ja, richtig? Hast du gut beobachtet, du kannst es nicht, du bist zu alt? Oder hält er dagegen? Und manches Mal eben auch auf ganz ungewöhnliche Art, wie bei Zacharias, wo er ja einen ganz fiesen Mechanismus anwendet oder genau richtig vielleicht, wo man denkt, das ist eine harte Strafe, monatelang nicht reden zu dürfen, aber vielleicht ist es eine harte Gnade auch, dieses Schweigen müssen des Zacharias. Das ist doch wie eine Therapie, könnte man denken. Der Zacharias soll daran gehindert werden, zu wiederholen, was er bisher immer gesagt hat. Das wird sowieso nichts. Das klappt nicht. Ich bin zu alt. Der Zug ist abgefahren. Das konnte er nicht mehr sagen. Er konnte das auch dadurch nicht mehr hören. Und sein Schweigen wird zu einem Zeichen einer neuen Offenheit. Mal nicht negativ zu reden, sondern vertrauen zu wollen. Gott, du kommst doch zum Ziel. Auch wenn ich das jetzt noch nicht verstehe, auch wenn es mich sprachlos macht, deine Wege, die du gehst, ich verstehe sie einfach nicht. Warum dauert es so lange? Warum ist es so finster? Warum dieses Abgebranntsein? Aber ich will still werden vor dir, Gott, und ich will darauf vertrauen, dass du mir etwas zu sagen hast, dass dein Fürchte dich nicht kommt in mein Leben, dein Ich hab deine Gebete erhört kommt in mein Leben. Und ich will darauf vertrauen, dass du mich wirklich liebst. Der Zacharias, der bekommt es aufgelegt von Gott, nicht weil er das will, sondern weil Gott das will für ihn. Weil Gott ihm neu begegnet. Und der Zacharias wird ganz neu durch dieses, was Gott in ihm geschaffen hat, dieses Stillsein müssen. Er kann nämlich in sich selbst hineinhören. Und er kann auch mit seiner Frau eine ganz neue Beziehung leben plötzlich. Vielleicht tat es auch mal Not. Normalerweise sind Männer nicht dafür berühmt, dass sie viele Worte machen. Aber vielleicht hat die wenigen Worte, die Zacharias gemacht hatte, waren vielleicht auch nicht die richtigen. Und jetzt kann er mal gar nichts mehr sagen, sondern er kann nur noch schreiben. Manches Mal ist es ja gut, wenn man erst überlegen muss, was will ich sagen, und dann ganz langsam das aufschreiben muss. Und zwar anders, als wir das machen, die wir ja schnell eine WhatsApp-Nachricht eintickern können und sie wegschicken. Der Zacharias hat das in Tontäfelchen eingeritzt. Das ist ein ganz langsamer Prozess. Das ist, glaube ich, gut. Gerade da, wo es sozusagen in Beziehung nicht gut läuft, auch einen langsamen Prozess anzugehen und sich die Zeit zu nehmen, mit der Hand zu schreiben. Nicht die vorgeschlagenen Wörter anzutippen, sondern ganz in Ruhe. Und dann brechen alte Beziehungsmuster auf. Das Schweigen zwischen Zacharias und Elisabeth war ein ganz fruchtbares Schweigen. Also wirklich fruchtbar. 9 Monate später hat man das gesehen, was da Neues zwischen ihnen herangewachsen ist. Und alle Welt konnte sehen, Gott hat noch so viel mit ihnen vor. Diese Feststellung des Zacharias, ich bin alt, konnte Gott nicht davon abhalten, zu sagen, aber mit dir habe ich noch Großes vor. Sein Plan war von Anfang an größer. Zacharias späte Vaterschaft sollte nicht nur für ihn und für seine Frau irgendwie Großes bringen, sondern das ganze Volk sollte sich darüber freuen. Ja, wir als ganze Welt freuen uns über das, was Gott an Segen hineingelegt hat über den Zacharias und Elisabeth, über den Johannes, der gesegnet wurde, weil er Vorbereiter war für das, was wir denn Weihnachten feiern, dass Jesus als der Retter der Welt kommt. Also diese alte, erloschene Sehnsucht ist in ihm, ist fast gegen seinen Willen neu entflammt. Und sie hat ihn entzündet und hat Funken gesprüht, wie keine Wunderkerze das könnte. Der Name Zacharias heißt übrigens übersetzt, Jahwe gedenkt, Gott gedenkt. Keines seiner Gebete hatte Gott vergessen. Und egal wie du heißt, er vergisst auch deine Gebete nicht. Er gedenkt deiner. Dein Warten ist nicht ohne Sinn. Dein Ringen mit Gott ist nicht ohne Sinn. selbst wenn du so oft im Gottesdienst warst wie der Zacharias und es hat sich nie irgendwas ereignet, hat das seinen Sinn. Und Gott wird etwas anzünden. Wenn die offenen Lebensfragen dich einfach nicht schlafen lassen, der Herr gedenkt auch an dich. Und darum werde ruhig, still vor Gott, offen für ihn und warte, 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 was er für dich tut. Vielleicht ja auch in einem ganz normalen Gottesdienst, so wie der Zacharias das in einem ganz normalen Gottesdienst erlebt hat. Also wenn diese geheime Not in dir stärker ist als dieses schwache Glimmen der Sehnsucht auf Erfüllung, dann schließe dich vielleicht gerade jetzt in diesen Tagen des Advents an diese große Verheißung an, die wir haben dürfen, dass es hell wird über denen, die im finsteren Land wohnen. In diesen Tagen darauf vertrauen, dass Gottes Licht kommt, dass Gott barmherzig ist, dass Gott befreit, dass Gott sein Volk besuchen wird, ja, dich besuchen wird. Das ist die große Verheißung, die wir haben dürfen für diese Tage. Gott kommt. Amen. Ich möchte gern beten mit euch. Jesus, ich danke dir, dass du mich siehst, dass du uns siehst. Hab Dank, dass dein Licht strahlt schon in dieser Welt. Herr, und ich möchte mich in diesen Tagen ganz neu öffnen für dein Licht. Ich möchte dir mein Leben öffnen, dir meine geheimen Nöte geben. Ich möchte nicht aufhören zu beten. Und ich danke dir dafür, dass du doch das Licht bist und dass du es hell machst schon jetzt. Herr, und ich bitte dich darum, dass du doch wirklich als der Friedefürst, ja als der Herr meines Lebens da bist. Herr, ich möchte dir nachfolgen. Und so kann ich dich nur bitten, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Amen.